Bringt Licht in meine Dunkelheit, so hat Bruder Schiffbuch sein Thema überschrieben. Und wir lesen gemeinsam aus dem Propheten Jesaja, dem Evangelisten des Alten Testaments, das 35. Kapitel. Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen, auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen, sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Ja, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Abend und die Gemeinschaft, die du uns jetzt schenken willst, in deinem Licht, durch dein Wort, durch deinen Geist. Und wir danken dir für deine wunderbaren Zukunftsaussagen, deine Verheißungen und dass wir wissen dürfen, du wirst alles wahr machen. Es wird alles so kommen, wie es geschrieben steht, denn du bist der Herr dieser Welt. Du kennst Anfang und Ende und du lenkst und leitest die Dinge so, dass sie zu deinem Ziel kommen. Und so danken wir dir, dass du deinen Sohn gesandt hast, das Licht, das die Welt gesehen hat, um die Grundlage zu legen für eine neue Welt. Eine Welt der Gemeinschaft mit dir. Eine Welt, auf der nicht mehr die Dunkelheit herrscht, sondern das Licht. Und was können wir froh sein, Herr Jesus, dass du heute schon in unseren Herzen wohnst und dass wir schon etwas haben dürfen von dieser neuen Welt, dass es in unseren Herzen Licht geworden ist und dass du die Menschen suchst, dass du in die Menschenherzen kommen willst, auch heute noch. Hab du Dank, dass du uns auch heute begegnen möchtest in deinem Wort. Und nun danken wir dir auch für Bruder Schiffbuch. Wir bitten dich für ihn, dass er ein Werkzeug in deiner Hand ist, das du benutzen, gebrauchen kannst, um das zu sagen, was du gesagt haben willst. Und uns lass Hörende sein und dadurch auch Gesegnete in der Begegnung mit dir, dem Lebendigen und dem Auferstandenen. Amen.
Vielen Dank für so liebe Worte und ich freue mich, dass Sie hier heute Abend dabei sind an diesem wunderbaren Wort. Es ist ja in unserem Leben so, dass die körperliche Nöte uns zunehmend zu schaffen machen. Die Nöte unseres Leibes. Die jungen Leute haben noch nicht so viele Probleme, wie wir dann im vorgerückten Alter. Drüben in Tuttlingen habe ich es miterlebt als junger Mann, wie Leute von der altpietistischen Gemeinschaft, Geschäftsleute, plötzlich die Idee haben, wir müssen was machen für die Alten. Die sind so schrecklich angefochten und dann haben sie ein Riesenhaus gebaut. Eine Großaktion, das Elia-Schrenkhaus. Und das hatte 200 Plätze, ein Altenheim. Aber es war wunderbar. Die ganzen gläubigen Leute haben mitgeholfen, dort den Alten auch den Lebensabend schön zu gestalten. Dann sagt einer dieser Brüder, der Bruder Leuthard, damals, jetzt haben wir noch eins vergessen. Wenn die Alten übersiedeln müssen ins Pflegeheim, dann ist das ein ganz schwerer Schritt. Wenn man es ihnen erklärt, er kommt jetzt auf eine andere Station und das ist für die Leute furchtbar. Da gibt es kein Zurück mehr und keine Besserung mehr. Und dann hat er gesagt, jetzt stehen wir vor der großen Aufgabe, den Alten einmal das bewusst zu machen, es geht doch der Herrlichkeit entgegen. Das ist doch ganz nah einer großen Beförderung. Nicht mehr lang, dann ruft uns der Herr heim. Und deshalb ist das so schön bei den Adventsverheißungen im Alten Bund, die mit dem Kommen Jesu, ja, uns zeigen, was dort geschieht. Dort wird die neue Welt anbrechen, wenn Jesus kommt, der Verheißene. Also ich bin so dankbar, dass in unserem Elternhaus das so die Sitte war, dass man dort schon, wir Kinder haben abends uns einen Liedvers wünschen dürfen, wie sie nachher bei Peter Krust das dürfen, dass man gesungen hat von diesen herrlichen Liedern. Aber wir haben immer auf diese Adventsverheißungen im Alten Bund gehört. Das sind ja vielfältige. Und immer geht's drum, ganz realistisch, wie mit dem Kommen Jesu eine neue Welt anbricht. Leid und Schmerz wird aufhören. Und das hat eine ganz tiefe Bedeutung, weil viele ja das eigentlich nur so ein bisschen seelisch nehmen mit Jesus. Das ist nur so ein kleiner Seelentrost und begreifen nicht, doch mit Jesus ist uns die Zusage gegeben, dass Leid und Schmerz fliehen werden. Und deshalb habe ich das überschrieben, bringt Licht in meine Dunkelheit, bringt Licht in meine Dunkelheit. Die gottlosen Leute um uns her, die Heiden, die da leben ja heute viele, die sagen, was brauche ich Gott, das hindert doch nur. Wir Menschen müssen entschlossen die Welt verändern, die Kirche soll mehr Politik machen, da kommt was Neues raus. Nein. Die entscheidende Wende kommt durch Jesus. Und er ist unsere Hoffnung. Und wir Christenleute haben erst eine ganz, ganz große Hoffnung, weil Jesus die Weltgeschichte ändern wird. Man kann ja kaum mehr Nachrichten ansehen, wenn Sie das im Fernsehen sehen, wie der kommunistische Diktator seinen eigenen Onkel umbringen ließ gestern. Grausam. Und sagt, Abschaum, wie Menschen dem Menschen zufügen in dieser Welt. Dunkelheit und Finsternis in der Welt. Gehen Sie doch mal hier durch die Häuser durch. Unter jedem Dach Streit und Spannung und Leid und Böses. Und die Finsternis dringt mit Macht in unser Leben. Das führen wir ja selber. Wie das Dunkle und das Böse uns besetzen. Darum ist so wichtig, dass hier verkündet wird, es wird mit Jesus eine ganz neue Welt anbrechen. Jetzt haben wir immer erlebt, dass auch selbst bei den Christen gesagt wird, du darfst nicht so viel an die kommende Zukunft denken, sonst fliehst du der Realität. Das ist dummes Geschwätz. Flieh doch nicht der Realität meines Lebens, sondern ich sehe den Schmerz und das Leiden dieser aus allen Wunden blutenden Welt dauernd. Paul Gerhardt hat es doch begriffen, die Welt mit ihren tausend Lasten und großen Jammerlast und schrecklichen Wunden, die blutet. Der hat es doch so beschrieben, auf ihr hochbetrübt. Der Rist, von dem wir gerade gesungen haben, der hat so in seinem Pfarramt in Wedel, junger Pfarrer ist da hingekommen, 32 Jahre hat er dort gewirkt. Da versteht man zuerst. Und dann sind die kroatischen Truppen über sein Haus hergefallen. Er hat so mit Kräutern, hat er den Schwermütigen geholfen. Bis zu 20 hat er an seinem Pfarrhaus aufgenommen. Schwermütige, damals hatte niemand Medizin für sie gehabt. Und er hat gemerkt, Gott hat für alles ein Kräutlein wachsen lassen. War ein gefeierter Dichter. Aber dann war das für ihn das Größte. Dass dieses schwache Knäblein, der Jesus, der Heiland der Welt ist, und selbst in dem 30-jährigen Krieg, in dem grauenhaften Elend, ist das die Hoffnung. Und auch das schöne Lied, auf ihr Reichsgenossen. Auf ihr Hochbetrübten. Und wie das alles heißt, es kommt dann hinten noch auf ihr Christen, alle heißt jetzt. Aber so herrlich, wenn man versteht, aus der großen Not heraus, das Licht in meiner Dunkelheit. Und das ist kein Traum, keine Illusion, das ist nicht ein Geschwätz, wie uns viele sonst etwas vorposaunen, sondern es ist ganz wunderbar. Mit Jesus bricht die neue Welt wirklich an. Und das ist unsere einzige Hoffnung. Jesus, der kann das alles lösen. Jesus kann diese aus tausend Wunden blutende Welt wieder erneuern. Und das geschieht mit seinem Kommen. Jetzt erleben wir ja im Neuen Testament, dass das beschrieben ist, wie Jesus diese Wunder getan hat, ganz groß. Ach, da war ein Kind, konnte nicht hören. Und Jesus seufzt, Hephata, tu dich auf. Und greift hinein in dieses Elend. Es hat mich deshalb so gepackt, ich habe in meiner Jugend auch, es kommt ja im Alter so Erinnerungen an einen Pfarrer gehabt, der hatte ein Kind, das überhaupt nicht hören konnte. Und hat mal über den Text gepredigt. Die Hoffnung, wann wird das Wunder geschehen in dieser leidenden Welt? Und wenn Sie jetzt denken an so viele Bekannte von Ihnen, die auf dem Leidenslager liegen, auf dem Pflegeheim sind, die im Sterben sich befinden. Ach, Herr Jesus, komm doch bald und mach mit diesem Leiden ein Ende. Und das ist so wunderbar, dass das in den Evangelienberichten so bestätigt ist. Da hat Jesus diese herrlichen Zeichen getan, Zeichen seines kommenden neuen Reiches. Ich hatte vor ein paar Tagen in einer Gemeinschaft Offenbarung 4 auszulegen. Der Blick in den Himmel nach dem 1, 2 und 3, die Sendschreiben in Kapitel 4, ist ja wunderbar. Die Ältesten um den Thron Gottes. Und da saß einer auf dem Thron. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich merkwürdig. Wie ein Zweistockgebäude. Unten ist die Finsternis und das Leiden und oben drüber ist die himmlische Herrlichkeit. Es ist bloß noch die Wand dazwischen. Und wir stehen auf Tuchfühlung mit diesem neuen Reich, das anbrechen wird. Und es ist schon da, um uns die unsichtbare Gemeinde, vollendete Gemeinde vor dem Thron Gottes. Und bei uns ist auch nur eine kurze Wegstrecke. Vielleicht werden wir, einer von uns, gar nicht mehr den Jahreswechsel erleben. Wo wir uns darauf freuen. Und das wird die Beförderung für uns sein in der Herrlichkeit. Kein Leid und kein Geschrei mehr und kein Schmerz mehr. Dass wir wie die Träumenden hindurchgehen dürfen. Aber die große Adventsfreude ist, hebet eure Häupter auf, weil sich eure Erlösung nahe. Das gehört zu Advent, gerade in den traurigen Lebensschicksalen, die bei Christen auch ganz häufig sind, ist das uns noch einmal zugesprochen. Und wir haben ja ganz besonders auch diese Liebe zu den Kranken in dieser Adventszeit und zu den Leidenden. Und wir wissen, überall bricht das rein, dürfen wir sagen, du, Jesus wird dir tatsächlich das einmal schenken. Wir dürfen heute schon froh sein. Wie freue ich mich, Herr Jesus Christ, dass du der Erste und Letzte bist, der Anfang und das Ende. Ich freue mich auf dein großes Kommen, dass das hier schon anbricht und dass deine Herrlichkeit, Leute, die Weltvollendung, neuer Himmel und neue Erde, die hier beschrieben ist. Und das ist nicht ein Traum, sondern eine große Zukunft. Und das wird hier beschrieben, die Wüste und die Einöde wird frohlocken. Damals, als Jesaja dieses Wort gesprochen hat, war das Volk Israel in Babylon. Also das ist da unten, wo der Irak ist. Das haben wir ja immer durch den Krieg da ein bisschen verfolgt. Diese Wüste im Zweistromland. Dort unten saßen sie in der glutheißen Wüste und hatten alten Mann bei uns in der Gemeinde, der war in Basra als Kriegsgefangener. Haben wir immer erzählt, wie es da unten aussieht. Also im Irak, dort war das. Und sie haben geträumt, wann kommt denn wieder Jerusalem, wann kommen wir denn wieder ins gelobte Land, reißt die Gottesgeschichte ab. Nein, Gott hat noch viel vor mit der Wüste dieser Welt und mit der Steppe und sie wird jubeln und blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht vom Karmel und Scharon. Sagt den verzagten Herzen, der kommt, der Herr Jesus kommt. Er wird nun bald erscheinen mit seiner Herrlichkeit, auch eins dieser herrlichen Adventslieder. Und dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch. Toll. Und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land, wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Hervorbrechen, Wasser in der Wüste hervorbrechen und sollen Teiche stehen und Brunnenquellen sein, wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohrenschiff stehen. Jetzt möchte ich einen zweiten Punkt anfügen. Also bringt Licht in meine Dunkelheit, aber das soll heute schon geschehen. Ja, das interessiert uns ja. Wir sind ja heute in einer wundersüchtigen Zeit. Also ich weiß, in Ihren Gemeinden ist das auch die große Frage. Warum gibt Jesus nicht heute diese Wunder, um die wir ihn erbitten? Bis hin zur Totenauferweckung. Gott gibt uns ja große Wunder. Jeder von Ihnen hat ganz tolle Wunder schon erlebt. Was haben Sie schon in größter Not erlebt, aber eben oft auch nicht? Und er lässt uns oft auch dastehen und auch über unserem Leben ist es nicht verheißen, dass wir der Sterblichkeit entgehen. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes eingehen. Aber jetzt ist ganz wunderbar, dass das, was damals der Jesaja schon ankündigt, dass mit dem Kommen des Herrn, wenn unser Herr kommt in diese Welt, dass etwas anbricht, dass das ja wirklich schon geschieht. Wie der Herr uns zeichenhaft das Ganze geschehen lässt. Ich muss aber noch mal kurz sagen, auch Jesus hat in der Zeit, als er durch Galiläa und Judäa wanderte, ganz oft die Wunder verweigert. Er hat gesagt, ihr seid ein ungläubiges Geschlecht. Warum? Ihr glaubt erst, wenn ihr das Wunder seht. Und da hat der Herr Jesus Bedenken gehabt. Weil wenn man nur glaubt, weil man Wunder sieht, was ist denn die Folge? Dass man gar nicht mehr glaubt, weil man bloß noch die Wunder hat. Sie wissen doch, man kann die tollsten Wunder erleben und dann wird unser Glaubensleben wieder ganz lahm. Vorher waren wir ganz eifrig im Beten. Die Wunder machen uns auch ganz oft materiell abhängig. Und Jesus hat oft die Wunder verweigert. Er hat gesagt, redet nicht drüber, damit das kein Spektakel wird. In unserer Zeit liebt man auch immer die Schau. Und der Herr Jesus wollte, dass wir ihm glauben und vertrauen, auch wenn ich nichts sehe und nichts spüre. Zeichen gibt er uns die Fülle, auch im Neuen Testament, ganz viele Zeichen und Wunder. Aber, dass ich glaube und ihm vertraue. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das ist der Höhepunkt. Nicht sehen und doch glauben. Und jetzt wissen Sie, wie das oft wunderbar ist. Ich habe das an so vielen Lebensschicksalen erleben dürfen als Gemeindepfarrer. Immer wieder an den Kranken bitten. Wenn man dorthin kam zu den Kranken, und die gesagt haben, ich bin ganz im Frieden. Jesus ist da. Ich bin geborgen. Ich habe sogar das Tolle erlebt, dass Menschen mit ganz schweren Lebensschicksalen, zweimal erlebt, dass Väter, die ihre Töchter durch einen Verkehrsunfall verloren haben, so im blühenden Alter, 18, 20 Jahre alt, die vorher ungläubig waren, dadurch zum Glauben gekommen sind. Dass Jesus so nah zu ihnen gesprochen hat, im Leid. Sie kennen das, wie das in der Trauer oft geschieht. Dass Menschen auf einmal getröstet werden und die Begegnung mit dem Herrn Jesus haben und dass dann auf einmal sich das auf eine wunderbare Weise auch erfüllt, wo man nicht dauernd bloß nonstop Wunder erlebt, sondern auch wo man durch manche Wüstenstrecken geht und gerade dort erlebt, der Herr ist da. Ich bin geborgen. Ja, das bewegt mich in diesen Tagen ganz stark, wie die Christen in der Verfolgung das uns bezeugen. Wie noch nie. Wie die das im Iran sagen, wir erleben Jesus, dabei steht das Todesurteil über ihnen, wenn sie als Muslime Christen werden und Jesus nachfolgen. Wie man das hört aus Nordkorea und aus China, wie die Menschen sagen, aber Jesus ist das Größte, obwohl sie materiell gar nicht den Reichtum haben, den wir haben. Im Gegenteil, dann erleben wir sogar, dass bei uns das Materielle und der große Wohlstand ein Hindernis des Glaubens ist. Und dann auf einmal erlebt man in unserer schönen, reichen Welt, dass da auch die Schakale sind. Wir haben keine Angst vor wilden Tieren, die gibt's bei uns nicht, obwohl ich manchmal schon vom bellenden Hund Angst kriege. Aber gell, viel schlimmer sind ja die Menschen, die wie Tiere sind. Schakale, die uns zerreißen und Böses tun. Und dann erlebt man auf einmal, wie der Herr Jesus uns den Weg bereitet und uns beschirmt und beschützt in seiner großen Macht. Und wie wir das erleben können, dass kein reißendes Tier mehr da ist. Und wir dürfen ihn loben und ihn danken. Das wäre so schön, wenn Sie das in diesen Adventstagen sagen. Ich erlebe das in meinem Leben, habe viel Sichtbares erlebt, aber am wunderbarsten ist, dass ich weiß, es kann mir nichts geschehen, als was Gott zulässt. Und alles, was bei mir passiert, geht am Angesicht Gottes vorüber. Ich bin von ihm behütet und bewahrt und geborgen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Toll. Wenn man da sagen, der Herr hat mich in seiner Hand, Die anderen diskutieren, ob es einen Gott gibt. Aber der Herr, der große Pantokrator der Weltenherrscher, hat mein Leben in der Hand. Ich bin gewiss, er wird es super machen, wie es auch ist. Und wie er die Hände der Ärzte führt und wie das mit den Medikamenten ist. Ich bin in seiner Hand geborgen. Und das müssen Sie wissen. Das ist doch klar. Und darum steht da, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Die angefochtenen aufzurichten. Der Herr Jesus ist doch da. Und deshalb dürfen wir ja das mit den Besuchen machen in dieser Adventszeit. Wir dürfen den Leuten die Lieder zusprechen. Ich war vor zwei Tagen in einer naturwissenschaftlichen Hochschule, wo der Rektor immer will, ein Gesprächskreis, da war er ganz wild, hat alle Studenten animiert, sie müssen unbedingt kommen. Ich sage immer, wenn so ein uralter Mann kommt, ist für junge Leute nichts mehr Attraktives. Was ist denn dran an Weihnachten? Und das habe ich gern gemacht. Und die jungen Leute waren da, war toll. Und die haben gehört. Einer hat sich gleich jetzt zur seelsorgerlichen Gespräch angemeldet. Zwei haben ein neues Testament beim Schulleiter geholt. Das ist interessant. Dem ist das auf dem Herzen, dass ich sage, das Äußere, das passiert millionenfach. Ein armes Elend und ein Kind in der Krippe geboren und die hatten keinen Raum. Aber was auf dem Hirten, Jesus ist geboren. Und das ist eine Botschaft für euch. Ein Retter ist da. Ihr mit euren Lebensproblemen, wo ihr keinen Helfer habt, stärkt die müden Knie, die müden Hände, macht fest die wankenden Knie, sagt den Verzagten, Jesus kommt und er ist da. Also nochmals, dass Sie wissen, Wunder gibt's in Hülle und Fülle, aber Sie dürfen uns den Glauben nicht verstecken, denn das Allergrößte, das ich weiß, auch in der finstersten Nacht, der Herr ist da. Ja, das ist schon groß gewesen beim Paul Gerhardt, wie er das gesungen hat, in der großen Traurigkeit seines Lebens. 44 Jahre alt war, bis er einen Job bekommen hat als Pfarrer in Mittenwald. Und er war so schreckliches Elend, 3/4 in der Stadt war zerstört und die meisten Menschen gestorben. Und dann fröhlich so mein Herz springen, dieser Zeit da vor Freude, alle Engel singen. Das müssen wir wieder sagen, ich stehe in deiner Krippe, Herr Jesus, du musst zu mir kommen, du machst mich fröhlich. Sag das den verzagten Herzen. Und dann werden auf einmal die Lahmen springen wie ein Hirsch. Jetzt bin ich beim letzten Punkt, es ist noch verhüllt. Es ist noch verhüllt. Also, vor vielen Jahren war einer meiner Brüder, der viel als Geschäftsmann unterwegs war, im Freudenberg-Konzern, abends zu einem Vortrag von Weinheim nach Mannheim gefahren. Und da ist ein betrunkener junger Mann gegen sein Auto gefahren. War so ein schrecklicher Unfall. Es war gar nicht im großen Verkehr, es waren praktisch 60 Stundenkilometer in der Nahverkehrszone. Aber wissen Sie, eingeklemmt auf dem Kopf, Benzin läuft durch, Feuerwehr muss den bergen und aufschneiden und alles. Und natürlich so ein Trümmerbruch. Und ich habe ihn oben in Dobel besucht, in der Reha. Und da habe ich gesagt, ach lieber Gott, wie ist denn das jetzt bei dir? Jetzt bist du da mit deinem Leiden, jetzt wie siehst du die Perspektive deines Lebens? Und er hat gesagt, das ist schon merkwürdig, im Rollstuhl plötzlich, tatkräftiger Geschäftsmann. Hat er mir erzählt, wie das ein Problem ist, mit dem Rollstuhl über die Bordsteinkante zu kommen, ohne mit dem Rollstuhl umzukippen. Das ahnt ja kein Gesunder, sagt. Und immer von unten die Leute anzugucken und so weiter. Und haben wir das miteinander gelesen. Konnten es gar nicht glauben, dass der Herr auch das Wunder schenkt, dass er wieder laufen kann. Das hat der Herr alles geschenkt. Aber er hat damals erzählt, wie er da noch in diesem Leiden drin war, wie groß ihm das Sterben unserer Großmutter Buschbach. Die war bei uns in Stuttgart mit einer ganz schweren, unheilbaren Krankheit. Grausam. Und man kann das gar nicht beschreiben. Und die Ärzte haben sie dann als unheilbar entlassen und dann war sie oft nur, hat man sie seufzen gehört. Wir hatten ja gar nicht viel Raum in der Wohnung, wir hatten ja nicht mal ein Bad, man hat in der Küche noch im Spülstein sich gewaschen, wie das so früher war. Und in diesem Krankenzimmer hat man das immer seufzen gehört. Und dann hat mein Bruder Kurt damals in dem Leiden, wie ich ihn da in Dobel besucht, gesagt, ich muss immer dran denken, bei der Oma war das ein getröstetes Seufzen. Und mein Bruder Rolf, der jetzt auch schon heimgegangen ist, hat dann dazu schön mit gotischer Schrift das malen können, einen Spruch über die Tür dieses Sterbezimmers gehängt. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Verstehen Sie, da haben wir es als Kinder plötzlich begriffen, das ist der Herr, der das auch über dem Heimgang unserer Oma, es war eine tolle Oma mit über 40 Enkeln und die hatten so wunderbare Zeit geschenkt, die Oma Busch in Hülben. Und dann musste sie durch das schwere Jammertal hindurch. Und da ist uns das so groß geworden. Auf die Todesanzeige hat man hingeschrieben, die diesen Herrn aber lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Das ist sowas vom Geheimnis des Christentums. Es ist noch verhüllt, oft genug verhüllt, und doch bricht die große Adventsfreude durch, weil wir wissen, es kommt diese neue Welt, das ist schon da und wir dürfen das wissen. Und ich kenne aus unserer Gemeindearbeit, 40 Jahre Gemeindearbeit, eigentlich immer nichts, was mich größer und mächtiger aufgerichtet hat als die Begegnung mit den Kranken. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe vor jedem Krankenbesuch eine Scheu gehabt, weil ich dachte, was soll ich denn tun? Ich kann ja nur Worte machen. Was ist ein Wort? Ich habe die Krankenschwester beneidet, die kann wenigstens das Leintuch noch glatt ziehen. Das kann ich gar nicht. Ich habe kein Medikament zu mitbringen. Und da habe ich gemerkt, das Allerschönste und Größte, was wir mitbringen dürfen in das Leid dieser Welt, Jesus ist da. Und dann sagen die Leute, das spüre ich. Das hilft mich. Das gibt mir frohen Mut. Das gibt mir Gewissheit. Und die herrlichen Worte, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Oder wie es hier steht, der wird dich den Weg hindurchführen, wie die Träumenden. Und dann haben die anderen immer, die Kranken immer einen bezeugt und haben gesagt, es ist gar nicht schwer. Es ist ganz wunderbar, wie der Herr hindurchhilft, auch in der Dunkelheit. Ich denke noch an einen anderen Pfarrkollegen, der war in Leitringen bei Oberndorf, dort im Neckartal. Ein interessanter Pfarrer, Trescher, der ist nie weggegangen, war das ganze Leben an seinem Ort. Aber war so ein sportlicher Mann und so ein fröhlicher Christ, war auch ein tiefgläubiger Mann. Und eines Tages, ich habe ein ganz aus dem Blickfeld verloren, eines Tages gibt mir irgendwo auf einer Freizeit eine Frau eine Postkarte und sagt, Sie kennen doch auch den Pfarrer Trescher. Und da stand drauf, im letzten Jahr wurde ich 8-mal operiert. Jetzt ohne Beine, die wurden amputiert wegen der Zuckerkrankheit. Das Leiden ist eine Gabe zur Vollendung der Gotteskindschaft. Also ich wollte Ihnen nicht die Wunder bestreiten, aber das ist die Krönung des Glaubens, wenn man plötzlich erlebt, nach allen herrlichen Erfahrungen der Güte Gottes, es liegt ein Segen darauf, schreibt er, es liegt ein Segen darauf. Da liegt so ein Mann da und ich dachte, was soll ich den trösten? Und der tröstet mich und der sagt mir erst, auf was es ankommt. Weil das da ist, es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten. Nur sie werden auf ihm gehen können. Und das ist in der Tat ganz groß. Würden mal in der Ewigkeit alle nur davon reden können, dass es ja ganz, ganz anders war, als wir gedacht haben. Wir haben doch alle gefürchtet und gedacht, wie wird das einmal sein? Der Märtyrer Traugott Hane vom Baltikum hat ja gesagt, Gott hat schon die Umstände meines Sterbens geordnet. Und ich darf ganz getrost ihm das überlassen und darf das einfach wissen, die Erlösten des Herrn werden dort gehen, sie werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Herr, das war so groß, was du uns in den Leiden dieser Welt, ist auch ein Jammertal, aber wie wir deine Herrlichkeit geschaut haben und wir waren überwältigt von deinem Wort, von deinem Beistand. Und das ist ja immer ein Wunder, wenn der Herr uns durch seinen Heiligen Geist diesen Glaubensblick gibt, dass wir ihm danken und ihn loben können. Nochmal eine Geschichte. Wir hatten in unserer Gemeinde einen Holländer, Jan den Hartog. Das war ein Fernsehtechniker. Ein fröhlicher Christ, der kam mit Operation Mobilisation nach Stuttgart und hat immer wieder gesagt, wo kann man mich denn in der Weltmission brauchen? Das war ja so ein wenig ein Hobby von uns dann bei den christlichen Fachkräften. Das gab es damals noch gar nicht, aber mich hat das als Gemeindepfarrer schon bewegt. Und dann haben wir gesagt, da gibt es in Liberia die größte evangelikale Radiostation der SAM-Mission, der größten evangelikalen Mission mit einigen tausend Missionaren in Liberia, die ist inzwischen ganz schrecklich zerstört und verwüstet durch den Bürgerkrieg dort. Aber damals, unter Jan den Hartog, hat sich ausrüsten lassen, sich vorbereiten lassen, war alles fertig, war im Kurs und dann kommt die Herzkrankheit mit 31 Jahren. Ich sehe noch, wie er am Buchenauer Hof saß, wie wir ihn besucht haben, im Winter, oben das Fenster geöffnet, damit er überhaupt Luft kriegt zum Atmen. 31 Jahre. Und dann bloß, ich freue mich auf die Herrlichkeit. Wo man sich so vorbereitet hatte und gerüstet hatte für alles, was kommt. Es ist oft ganz arg schwer, dieses Leiden um uns her zu sehen, dieses Seufzen. Vor ein paar Tagen waren wir in der Pfalz, da war ein großer Bekenntnistag. Über das Thema Leiden musste ich sprechen. Und da ruft mir nachher eine Frau an und sagt, ich war draußen. Ja, die kannte ich gut. Die kannte ich als junge Leute, die geheiratet haben. Die sollten nach Mosambik gehen. War alles fertig, landwirtschaftliche Spezialisten. Und haben sie gefreut auf ihr Kindlein. Und das Kindlein, sie wussten schon im Mutterleib. Aber dann, ich weiß nicht, wie viele Herzoperationen. Fast die ganze erste Jahr nur in der Klinik. Und dann sage ich, ja, wie schafft ihr denn das? Wir wissen, dass Jesus keinen Fehler macht. Am Telefon, die junge Mutter. Dass der Herr Jesus einen Weg bahnt. Aber es klingt heute Abend so schrecklich traurig. Es soll doch ganz zuversichtlich sein von der Adventsfreude. Dass wir anderen Menschen das zusprechen dürfen, dass der Herr dies wahr macht. Er wird es auch einmal so wahr machen in der neuen Leiblichkeit, in der Herrlichkeit. Aber im Kommen von Jesus ist schon angebrochen. Da hat Jesus all die Leiden schon genannt, die Gicht und dann die Blindheit und was haben wir an Hörnöten und alles, was in dieser Welt an Leiden ist. Jesus hat oft geseufzt. Dieser Zeit Leiden ist nicht wert der Herrlichkeit, die in uns soll offenbart werden. Und darum ist das mir so wichtig, dass Schmerz und Seufzen entfliehen. Und wir das schon hier in dieser Welt freuen dürfen und in der Adventsfreude, wollen wir das eben nicht nur so kurz machen, dieses Lichtlein. 1, 2, 3, 4 Lichtlein brennen, geht um viel mehr. Dass die Finsternis, die grässliche Finsternis in mir überwunden wird. Und Sie wissen, wie das oft ist, wenn auf einmal gläubige Christen mit Gott hadern. Das ist schrecklich. Wenn sie murren, das darf nicht passieren. Wir können das gut verstehen und sagen, du, wir helfen dir. Dass du wieder den Blick bekommst und den großen, herrlichen Adventsverheißung. Und dich zu freuen auf die große Zukunft unseres Herrn Jesus. Was er alles tun wird mit uns und wie das alles sein wird, wenn wir dort bei dem Herrn sind. Der große Begründer der Diakonie, der flieht noch, hat im Sterben gerufen, Jesus, Todesüberwinder, Sieger. Das gehört mit uns zur Adventsfreude. Jesus, Todesüberwinder, Sieger. Und wir haben eine große, große Hoffnung. Jetzt dürfen Sie es wissen, ich habe keinerlei Krankheitsprobleme. Ich danke sehr. Und trotzdem dürfen wir umso mehr mitfühlen mit denen, die dann leiden. Aber wer von Ihnen schon angefochten ist, lassen Sie sich von der Anfechtung nicht niederdrücken, sondern blicken Sie auf, erhebt eure Häupter. Mein Jesus kommt, der auch meine Leibesnöte verwandeln wird. Und wir werden einmal springen wie ein Hirsch. Und Jesus hat das schon zeichenhaft deutlich gemacht in seinen wunderbaren Taten, die er getan hat. Aber es waren nur Einzelzeichen, so wie wir uns heute mitfreuen an manchen schönen Erfahrungen, aber auch nicht traurig sind, wo er es uns nicht gibt. Er weiß warum, weil er uns auf ganz andere Weise auch noch seine Siegeskraft erfahren lassen will. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir danken dir für diese herrlichen Verheißungen, die du schenkst, diese Zusagen, die für uns so herrlich und ermutigend und wichtig sind. Herr, du weißt, wie wir oft angefochten sind über dem Schweren, das auf uns liegt. Und wir kennen auch Leute um uns her, die sagen, wir können nicht mehr beten, wir können die Lieder nicht mehr singen. Ach Herr, da gib doch dein Licht, deine Freude, tritt du herein. Du kannst die größte Dunkelheit vertreiben durch das Licht deines Heiligen Geistes, auch in unserem Innersten. Gib uns diesen Freimut, dich zu bekennen und dir die Lieder zu singen Und dann zu feiern, nicht weil wir äußere Herrlichkeiten brauchen, sondern wir brauchen einen freien Blick zu dir, dem Welterlöser, dem Heiland. Und wir freuen uns, dass du mit der ganzen Not der Welt zu Ende kommen wirst, dass du überwindest und eine neue Welt und einen neuen Himmel bringst. Das ist eine sichtbare, reale Hoffnung, auf die wir zugehen. Und wir sind gewiss, dass uns nichts und niemand von deiner Liebe scheiden kann. Und wir wollen auch in dieser Nacht, wenn uns wieder viel bekümmert und auf uns liegt, Menschenschicksale, Leiden, Böses, Macht der Finsternis, an dein Hirtenherz legen, weil du uns den Frieden geben kannst, der höher ist als alle Vernunft. Danke, Herr. Lass uns dann fröhlich ruhen, schlafen in dir und bei dir. Amen.